Herzlich willkommen zu New York to Zurich täglich, der Börsenpodcast von Swissquote. Ja, wir hatten den wunderbaren Swissquote Trading Day. Ich bin weiterhin unterwegs und werde erst ab Mittwoch wieder in New York sein. Donnerstag startet dann wieder mein Video zu regulären Zeiten. Ich möchte heute in dieser Sonderausgabe in die Woche blicken. Die Weltmeisterschaft der Berichtssaison beginnt mit den Ergebnissen der großen Tech-Werte Amazon, Apple, Microsoft, Meta. Ein Drittel der Marktkapitalisierung des Nasdaq werden Ergebnisse melden. Bisher verläuft die Berichtssaison eher schlecht als recht. Es wird zunehmend wahrscheinlich, dass die Ertragsschätzungen für den S&P für dieses Jahr zu hoch sind. Und wir dürfen nicht vergessen, dass der Februar und insbesondere die zweite Hälfte vom Februar sehr schwach tendieren, historisch betrachtet. Und nach dem Ende gewaltiger Eindeckungsphasen, so wie wir sie hatten seit Oktober, legt der S&P normalerweise auch nicht nur eine Atempause ein, sondern tendiert im Schnitt auch etwas schwächer. Es steht eine sehr wichtige Woche an, aus zwei Gründen. Zum einen beginnt die Weltmeisterschaft der Berichtssaison. Wir haben die großen Tech-Werte, die in dieser Woche Ergebnisse melden werden, unter anderem Microsoft und Google am 30. Januar und Apple, Amazon und Meta am 1. Februar. Das sind immerhin 32% des Marktwertes des Nasdaq 100, die innerhalb von 48 Stunden Ergebnisse melden werden. Die Volatilität wird dementsprechend groß sein an der Wall Street und der entscheidende Faktor, ist eigentlich logisch, sind vor allen Dingen die Aussichten und die Frage, ob die Aussichten erneut angehoben werden können. Ich vermute, dass das ein Minimum ist, um tatsächlich auch die Boote an der Wall Street weiter anzuheben. Die Bewertungen sind mittlerweile ziemlich happig und erschwerend kommt hinzu, dass die bisherige Berichtssaison per Ende letzter Woche eher schlecht als recht verläuft. Historisch betrachtet sind die Ertragsschätzungen zu Beginn der Berichtssaison so konservativ, dass die Messlatte leicht geschlagen werden kann. Das ist bisher aber nicht der Fall. Ungewöhnlich. Per letzten Freitag haben 25% der Unternehmen im S&P 500 Zahlen gemeldet und in dieser Woche werden etwa ein Drittel der Unternehmen im S&P 500 Ergebnisse melden. Schauen wir uns die bisherigen Zahlen mal an. Wir haben für das vierte Quartal 69% der Unternehmen, die die Ertragsschätzungen schlagen können, so FactSet. 69% klingt gut, ist aber unter dem Durchschnitt der letzten 5 Jahre und unter dem Durchschnitt der letzten 10 Jahre. Und interessant ist vor allem, dass im Schnitt die Ertragsschätzungen trotzdem um über 5% verfehlt werden. Sehr ungewöhnlich. In den letzten 5 und 10 Jahren wurden im Schnitt die Ertragsschätzungen um über 8 und um fast 7% übertroffen. In diesem Jahr, in diesem vierten Quartal, ist das nicht der Fall. Wenn wir jetzt die bisher gemeldeten Ergebnisse nehmen und die Ertragsschätzungen für die noch ausstehenden Ergebnisse, sehen wir im Vorjahresvergleich einen Ertragsrückgang, einen Ertrag pro Aktie, der um über 1,4% gesunken ist. Goldman Sachs hatte vor wenigen Wochen noch 5% Wachstum erwartet. Das liegt mittlerweile bei 3%, aber selbst diese 3% könnten optimistisch sein. Das hängt sehr stark davon ab, was in dieser Woche genau passieren wird mit den Ergebnissen. Mich beunruhigt das vierte Quartal weniger als die Aussichten. Die Schätzungen für das vierte Quartal sind in den letzten Wochen weiter gesunken und damit hängt die Messlatte niedriger, kann also leichter überwunden werden. Das eigentliche Problem sind die Ertragsschätzungen für das Jahr 2024, die zunehmend sportlich aussehen. Für das erste Quartal wird im S&P ein Ertragswachstum von 4,6% erwartet, für das zweite Quartal 9,4% und für das Gesamtjahr 11,6%. Das wäre natürlich schön und würde den Aktienmarkt auch tragen, wenn diese Schätzungen tatsächlich realistisch sind. Wir sehen aber zunehmend, dass die Unternehmen Margendruck haben. Na, wenn die Inflation an Dynamik verliert, dann haben Unternehmen Schwierigkeiten, das Wachstum auch auf der Umsatzseite hochzuhalten. Die Margen geraten unter Druck. Und die Unternehmen müssen Einsparungen machen. Wir sehen deshalb übrigens auch mehr Übernahmen an der Wall Street, ein Trend, der sich fortsetzen dürfte. Eventuell wird der Arbeitsmarkt jetzt auch ein bisschen mit an Dynamik verlieren. Interessant ist auch das Gap zwischen dem Wirtschaftswachstum und der Berichtssaison. Real ist die amerikanische Wirtschaft im vierten Quartal um 3,3% annualisiert gewachsen. Das ist ein Haufen Zeug. 2% hatte man erwartet. Aber auch hier gibt es den ein oder anderen Haken. Punkt 1, da lief es wirklich gut. Die Konsumausgaben sind anhaltend stark. Verbraucher profitieren von wachsenden Reallöhnen. Wenn die Inflation zurückläuft, wachsen die Reallöhne. Das war der eine Motor. Der zweite Motor: wir haben immer noch extrem hohe Defizite. Die Defizite in den USA sind auf Niveaus, verglichen zur Größe der Wirtschaft, die wir zuletzt im Zweiten Weltkrieg gesehen haben. Das stimuliert die Wirtschaft natürlich auch. Und wir sind im Wahljahr. Das dürfte sich dementsprechend nicht ändern. Der dritte Faktor, und das war eine Überraschung, die Lagerbestände sind überraschend stark gestiegen, um 83 Milliarden Dollar. Man muss beachten, wenn Unternehmen ihre Lagerbestände auffüllen, wird damit Wachstum vorgezogen. Wenn die Lager dann voll sind und die müssen erstmal abgebaut werden, kühlt das Wachstum ab. Neue Waren werden dann erst bestellt, wenn die Lager wieder aufgefüllt werden müssen. Also das Risiko steigt, dass die Konjunktur anfängt, ein bisschen zu enttäuschen. So, das sind die fundamentalen Daten, Ertragsseite und Wirtschaft. Und mein Fazit nochmal ist: die Boote an der Wall Street werden sich nur dann weiter heben, in Anbetracht der Bewertung, der aggressiven Positionierung, der positiven Stimmung, wenn die Ertragsschätzungen für 2024 nicht nur getroffen, sondern sogar angehoben werden. Das halte ich für relativ unwahrscheinlich. Im Gegenteil, ich befürchte, die Ertragsschätzungen werden eher leicht nach unten revidiert für das Gesamtjahr. Es kommen noch einige andere Faktoren dazu, die für einen zunächst einmal schwächeren Markt sprechen. Fangen wir an mit den saisonalen Trends. Historisch betrachtet, seit 1928 ist der Februar der zweitschlechteste Monat des Jahres. Platz Nummer 1 hält der September. Und am Rande bemerkt, die saisonalen Trends haben im vergangenen Jahr hervorragend funktioniert. Und die zweite Monatshälfte des Februars ist die schlechteste Zwei-Wochen-Phase des Jahres. Noch schlechter als die zweite Monatshälfte des Septembers. Und was für den S&P gilt, das gilt letztendlich auch für den Nasdaq. Seit 1985 ist die zweite Monatshälfte des Februars die schlechteste Zwei-Wochen-Phase für den Nasdaq seit, wie gesagt, 1985 für das gesamte Jahr. Also die saisonalen Trends sprechen auch dafür, dass im Februar, in der zweiten Februarhälfte insbesondere, der Gegenwind zunimmt. Wir haben außerdem das Ende der aggressiven Eindeckungen. Seit Oktober haben sehr viele Shorties ihre leerverkauften Aktien zurückgekauft und dadurch den Markt nach oben geschoben. Hier betont JP Morgan, dass, wenn man diese Eindeckungsrally vergleicht mit ähnlichen Phasen historisch betrachtet, dann sehen wir normalerweise beim S&P innerhalb der 2 Monate nach dem Zenit der Eindeckungen Abverkäufe von im Schnitt 7,6% und gemessen am Median 6,2%. Das Risiko also, dass wir in den nächsten Wochen eher ein bisschen mehr Gegenwind sehen werden an der Wall Street, ist groß. Wir haben noch ein wichtiges Ereignis abseits der Berichtssaison, das Investoren beachten sollten. Und zwar das Refunding des US-Finanzministeriums. Janet Yellen, die Finanzministerin, wird an diesem Montag um 14.30 Uhr bekannt geben, wie viele neue Staatsanleihen platziert werden müssen, um den Staat zu finanzieren. Es ist sehr wahrscheinlich, dass das Volumen erneut angehoben werden muss. Entscheidend wird sein, wo man die Anleihen, also mit welchen Laufzeiten die Anleihen platziert werden. Wenn wir wie im Februar zwar ein höheres Volumen haben, aber die Finanzministerin fokussiert sich eher auf kürzer laufende Staatsanleihen, das würde die Renditen langlaufender Staatsanleihen vermutlich runterziehen. Dieses Ereignis ist normalerweise in den letzten Jahren nicht besonders wichtig gewesen, aber der Finanzierungsbedarf des Staates ist sehr stark gestiegen. Und ich darf daran erinnern, im November war es das letzte Refunding, das gemeldet wurde, das maßgeblich die Rallye auch mit angefacht hat an der Wall Street. Man wird bei diesem Ereignis an diesem Montag also sehr gut hinschauen. Jetzt wünsche ich einen guten Wochenverlauf. Sorry für die gelegentlichen Ausfälle bei den Videos. Ab Donnerstag bin ich für euch wieder mit am Ball, dann pünktlich. Und ne, ich wünsche eine gute Woche. Bis dann und ciao.
Und jetzt der obligatorische und FINMA-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch.
Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen und keiner Empfehlungen zum Erwerb oder der Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente und somit keine Anlageberatung darstellen. Insbesondere können Wall Street Correspondents und der Vortragende nicht einschätzen, inwiefern die im Video gemachten Empfehlungen ihren Anlagezielen, ihrer Risikobereitschaft und Verlusttragfähigkeit entsprechen. Wer also auf Basis von Informationen in diesem Video etwaige Anlageentscheidungen trifft, trifft diese ausschließlich auf eigene Verantwortung und eigene Gefahr. Und das wiederum bedeutet, dass weder Wall Street Correspondent noch der Vortragende, das ist immer noch dieser Mann hier, für Verluste haften, die sie dadurch erleiden, dass sie Anlageentscheidungen aufgrund von Informationen oder Kommentaren in diesem Video getroffen haben. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und weiterhin einen erfolgreichen Handelstag.